Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
Creating ideas and driving innovations. FKA.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FKA Mobility Podcasts. Die Elektromobilität, das ist kein Geheimnis, gewinnt weltweit an Relevanz. Und daher arbeiten derzeit alle wichtigen Automobilmärkte auf der ganzen Welt daran, die Elektromobilität nachhaltig in den Alltag zu verankern. Sowohl nationale Regierungen als auch die weltweit führenden Akteure der Automobilindustrie wollen in diesem wachsenden Markt der Elektromobilität natürlich einen Spitzenplatz einnehmen. Und dadurch kommt es zu einem spannenden Wettbewerb zwischen diesen führenden Automobilnationen im Bereich der Elektromobilität. Und dazu hat die FKA GmbH gemeinsam mit der Roland Berger GmbH genau diesen Markt analysiert und die Ergebnisse kürzlich in einer Studie, dem Index Elektromobilität, veröffentlicht. Dabei sind interessante Ergebnisse und neue Erkenntnisse herausgekommen, über die wir heute hier im Podcast sprechen wollen. Und dazu ist Alexander Busse zu Gast, der an dem Index Elektromobilität mitgearbeitet hat. Alexander, du warst ja schon mal hier im Podcast zu Gast, in der allerersten Folge, in Episode Nummer 1. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, hallo Kerstin, ich freue mich, wieder da sein zu dürfen. Vielleicht für all diejenigen, die die erste Episode nicht gehört haben, stelle ich mich nochmal ganz kurz vor. Mein Name ist Alexander Busse. Ich arbeite bei der FKA im Bereich Strategie und Beratung, bin seit 2 Jahren dort tätig als Senior Consultant, war vorher 5 Jahre bei unserem Kooperationspartner, dem Institut für Kraftfahrzeuge. Das heißt, ich bin schon relativ lange in dem Themenfeld der Elektromobilität unterwegs. Das ist auch ein Tätigkeitsschwerpunkt von mir. Und ja, in der ganzen Zeit habe ich mich intensiv auch mit dem Thema E-Index oder Elektromobilitätsindex auseinandergesetzt. Das haben wir also vor langen Jahren schon zusammen mit Roland Berger entwickelt und ich freue mich, dass wir heute über die Ergebnisse sprechen können.
Zu Beginn kannst du einmal erklären, was ist denn eigentlich der E-Index?
Gerne, Kerstin. Der E-Index ist entstanden, als wir im Endeffekt so ein bisschen in der Wellenform von dem Hype um die Elektromobilität wieder waren. Die Elektromobilität ist ja schon ein Thema, was sehr, sehr lange in der Automobilindustrie präsent ist und hat unterschiedliche Intensitäten der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch der Technologiewahrnehmung erlebt. Und ja, insbesondere im letzten Jahrzehnt ist das Thema Elektromobilität sehr, sehr präsent geworden. Ich glaube, inzwischen auch bei vielen Leuten, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, wie wir Ingenieure. Und im Anfang des Jahrzehnts, also ungefähr 2012, haben wir zusammen mit Roland Berger überlegt, dass es da sinnvoll wäre, eine neutrale Sichtweise mal zu schaffen, um weltweit die Situation so vergleichend gegenüberzustellen. Das heißt, wir haben uns ein Konzept überlegt, was sind Bewertungsbereiche, an denen man die Märkte messen kann. Mit dem Ziel einfach, dass das eine objektive Bewertung von den Nationen, die da führend sind weltweit, mit einheitlichen Maßstaben durchführen zu können. Und wir sind relativ schnell auf das Ergebnis gekommen, dass die Bewertungsbereiche 3-teilig sind, die da relevant sind. Das ist einmal die Technologie, das ist die Industrie und der Markt. Der Markt ist natürlich das, was der Endkunde mitnimmt und wahrnimmt. Dafür muss aber natürlich die Technologie vorhanden sein und der Kunde muss die Technologie akzeptieren. Und ja, die Industrie ist so ein bisschen der industrielle Fußabdruck, das heißt die Produktion von den Fahrzeugen beziehungsweise den Schlüsselkomponenten. Und die Schlüsselkomponente vom Elektrofahrzeug ist natürlich unter anderem das Batteriesystem. Ja, und anhand dieser 3 Bewertungsbereiche, diese 3 Indikatoren, wie wir sie nennen, machen wir seit 2012 also regelmäßige Bewertungen von den einzelnen Nationen und haben da die 7 wichtigsten Nationen, die Automobile produzieren, ausgewählt. Das ist also China, das sind die USA, das ist aber auch Japan, das ist Südkorea und in Europa schauen wir uns dann noch Deutschland und Frankreich an und Italien. Das sind die 7 Nationen, die wir hier untersuchen.
Du hast gerade gesagt, den ersten E-Index habt ihr 2012 veröffentlicht. Wer lag denn damals ganz vorne?
Damals haben wir das tatsächlich noch als sogenannten Quartalsindex veröffentlicht, also mit der Intention, immer so eine Quartalssicht da entsprechend zu schaffen. Und bei der ersten Veröffentlichung oder bei den ersten Veröffentlichungen kann man eigentlich sagen, es waren so die ersten 2-3 Bewertungen, da war Japan ganz vorne. Also klar ist Toyota ein Hersteller, der sehr, sehr früh schon auf das Thema Elektromobilität gesetzt hat. Und das hat sich ja noch in der Bewertung niedergeschlagen. Die verfügbaren Fahrzeuge, aber auch Japan klassischerweise immer schon stark im Bereich Industrie und Zellproduktion, also nicht nur bei den Fahrzeugen, da war Japan ganz vorne.
Und die erste Veröffentlichung ist ja dann mittlerweile schon 9 Jahre her. Was hat sich denn seitdem so getan? Wie sieht die aktuelle Situation aus?
Ja, seitdem hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Also ich kann es eklatant einmal ausdrücken. Japan, wie gesagt, in den ersten Veröffentlichungen ganz vorne. Dieses Jahr tatsächlich Schlusslicht zusammen mit Italien. Also das ist eine ganz neue Position, glaube ich, und wird auch erstmal von dem Erstleser vielleicht so ein bisschen stutzig wahrgenommen, weil Japan ist ja klassischerweise immer noch ein Markt, der sehr weit vorne ist. Ich habe eben die OEMs schon benannt, die Hersteller dort. Das ist aber so ein bisschen unserer Logik geschuldet. Vielleicht ist es da noch wichtig zu erwähnen, dass wir im Bereich der Technologie insbesondere hochelektrifizierte Fahrzeuge bewerten. Das heißt, wir sprechen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden, so im Fokus. Und Japan ist klassischerweise ein Markt, der sehr, sehr stark auch durch Vollhybride geprägt ist, die bei uns dann jetzt nicht in die Bewertung einfließen. Weder im Bereich Technologie noch im Bereich Industrie oder Markt. Also es hat sich sehr viel getan und Japan absolut von vorne über die letzten Jahre dann ganz nach hinten gerutscht. Das hat verschiedene Faktoren, über die wir sicherlich heute auch noch sprechen können, wenn wir mal über die einzelnen Themen so ein bisschen tiefer reingehen. Aber vielleicht als Erstergebnis nochmal, das ist tatsächlich so, dass jetzt China ganz weit vorne ist. Also China hat in den letzten Jahren etabliert als Leitmarkt der Elektromobilität und das zeigt sich auch wieder im aktuellen Ergebnis, dass also China da vor Deutschland ist und auf dem dritten Platz aktuell Frankreich liegt.
Ja, ich habe zur Vorbereitung auf diesen Podcast auch mal in den E-Index reingeschaut und dort ist mir aufgefallen, dass ihr die chinesischen OEMs, also die Hersteller, bei der Technologiebewertung auf den zweiten Rang setzt. Noch vor den USA mit Tesla und noch vor Deutschland mit Volkswagen, BMW, Daimler. Wie kommt es denn zu dieser hohen Einschätzung?
Das ist natürlich erstmal eine gute Frage. Wir bewerten im Bereich Technologie grundsätzlich auf der einen Seite das technologische Level, wo sicherlich die Fahrzeuge, die du gerade erwähnt hast von den Herstellern, sei es aus den USA oder sei es auch aus Deutschland, aber auch koreanische OEM, ein sehr, sehr hohes Level bieten. Auf der anderen Seite setzen wir das immer ins Verhältnis mit dem Kaufpreis. Das heißt, wir wollen so ein bisschen das Preis-Leistungs-, das technologische Leistungs- Niveau an Preis messen. Ja, auf Englisch Value for Money, da sind die Chinesen relativ weit vorne, weil sie immer noch diejenigen sind, die die absolut gesehen kostengünstigsten Fahrzeuge in diesem Sieben-Länder-Vergleich hier anbieten. Und man muss auch sehen, und da kann ich wieder den Kontext so ein bisschen über die letzten Jahre daherleiten, dass die chinesischen Fahrzeuge konstant besser geworden sind. Vielleicht ist es auch ganz interessant, hier nochmal kurz über unsere Thematik zu sprechen, was wir im Bereich Technologie alles bewerten. Also dieses technologische Level gemessen an dem jeweiligen Kaufpreis. Ich meine, der Kaufpreis ist relativ straightforward, aber das technologische Level, das setzt sich ja aus ganz unterschiedlichen Faktoren zusammen. Einerseits ist es bei uns in der Bewertung erstmal relevant natürlich, wie effizient sind die Fahrzeuge. Das heißt, wie viel Kilometer schafft das Fahrzeug mit einer Kilowattstunde im Fahrzyklus beziehungsweise im Realbetrieb. Aber dann ist es auch wichtig, was ist es überhaupt für ein Fahrzeugkonzept? Also ein Kleinfahrzeug oder ein Kleinstfahrzeug wird ja anders wahrgenommen im Kunden- und auch in der Technologieausprägung als ein Mittelklasse- oder ein Sportfahrzeug. Es wird die elektrisch erreichbare Höchstgeschwindigkeit bewertet, was natürlich insbesondere relevant wird bei den Plug-in-Hybriden. Also wie schnell können die alleine durch den elektrischen Traktionsmotor sich fortbewegen? Dann ist das Thema Ladefähigkeit auch wichtig, weil gerade aus Endkundensicht, aber auch aus technologischer Sicht wirklich sehr interessant ist das Thema, wie schnell kann ein Fahrzeug geladen werden, wie schnell kann der Nutzer Reichweite wieder nachladen. Da gibt es ganz verschiedene Technologien. Heutzutage sind die Fahrzeuge alle noch konduktiv ladbar, das heißt per Kabel, aber auch die Möglichkeit, sie induktiv, das heißt kabellos zu laden. All das fließt in die Bewertung ein. Und als weiteren Punkt haben wir auch das Thema Sicherheit, auch nicht unwichtig natürlich beim Kaufen, dass bewertet wird, wie sicher sind die Fahrzeuge, was gibt es für passive Sicherheitsvorkehrungen, was gibt es für aktive Sicherheitsmechanismen, die in den Fahrzeugen da entsprechend installiert werden. Und all das ist eine riesengroße Technologiematrix, die wir dann für jedes Fahrzeug zusammenführen und entsprechend gegenüber dem Preis gewichten. Und vielleicht ist es da auch nochmal wichtig zu erwähnen, was insbesondere früher in Anführungsstrichen problematisch war. Ganz am Anfang gab es einfach noch nicht viele Fahrzeuge, die wir bewerten konnten. Also wenn wir dann über den Markt Japan sprachen, Dann waren da vielleicht 3, 4 Fahrzeuge im Angebot, die dann bewertet werden konnten. Und inzwischen haben wir die Stichprobe natürlich kontinuierlich ausweiten können, weil alle diese Nationen und die OEMs, die in den Nationen stationiert sind, ihre Fahrzeuge und ihr Fahrzeugangebot weiter ausgebaut haben. Das heißt, wir sind inzwischen bei mindestens 10, wenn nicht mehr Fahrzeugen pro Land, die wir in die Technologiebewertung einfließen lassen können. Und das ist natürlich erfreulich, weil je mehr Fahrzeuge da in die Bewertung einfließen, desto genauer ist auch das Bild, was wir zeichnen können. Natürlich setzen wir auch diese Bewertung in Relation zu den Produktions- respektive Verkaufszahlen, die da zu erwarten sind. Also ein Topseller wird natürlich stärker gewichtet in der Bewertung als ein Nischenfahrzeug, was im jeweiligen Land angeboten wird. Also das ist eigentlich ganz interessant und wie gesagt, das erklärt auch so ein bisschen, warum China jetzt im Bereich Technologie auf dem Platz 2 gewertet. Südkorea ist noch davor. Ich habe es eben schon erwähnt, dass Südkorea ein sehr, sehr gutes technologisches Niveau hat, dadurch, dass sie ihre Fahrzeuge auch konstant weiterentwickeln, dass sie sehr effiziente Fahrzeuge bauen, die meistens eher im kompakten und kleineren Segment zu finden sind, wohingegen die USA, aber auch Deutschland natürlich mit vielen Premium-Fahrzeugen am Markt sind, die sicherlich auch ein sehr, sehr hohes Level haben. Aber einfach natürlich auch einen höheren Kaufpreis. Deshalb finden wir im Bereich Technologie dann Deutschland auf dem 3. Platz und die USA sind noch etwas weiter unten, dadurch, dass die Fahrzeuge wirklich in der Bewertungsgewichtung, die ich eben angeführt habe, dann nicht ganz so gut sind im Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass der Markt wächst und sich damit auch verändert. Wie würdest du denn die Veränderung dieser einzelnen Indikatoren, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, bewerten?
Das ist natürlich eine gute Frage. Auf das Tableau schauen wir auch bei jedem neuen Veröffentlichungszeitraum, den wir inzwischen jährlich machen, und schauen uns an, wie hat sich das verändert gegenüber den letzten Perioden. Und wir veröffentlichen auch immer in Grafiken, weil es ist ganz interessant zu sehen. Und den Bereich Technologie habe ich ja jetzt gerade schon erläutert und auch erläutert, dass sich das erfreulicherweise in einem höheren Fahrzeugportfolio niederschlägt. Das hat aber auch zur Folge, jetzt im Bereich Technologie zu sprechen, dass wir da so ein bisschen ein gemixtes Ergebnis sehen, wenn man jetzt die Kontext der historischen Ergebnisse sehen. Das heißt, es gibt durchaus Länder, und da muss ich jetzt nochmal Japan vielleicht als Beispiel nehmen, wo die Technologiebewertung kontinuierlich schlechter geworden ist. Es gibt Länder, die sich kontinuierlich verbessert haben. Auch hier habe ich eben gesagt, das ist das Beispiel China, und es gibt Länder, wo es so in einem annähernd konstanten Bereich sich bewegt. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass wir A, mehr Fahrzeuge im Markt haben, unterschiedliche Fahrzeugsegmente bedient werden, eine ständig wachsende Veränderung des Verhältnisses aus batterieelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden ist. Das ist also, wie ich eben gesagt habe, gewichtet nach den Produktionszahlen. Und das hat natürlich auch zum Einfluss, wie die Technologie bewertet wird, weil ein Plug-in-Hybrides Fahrzeug allein aus der Performance-Sicht des elektrifizierten Teils des Antriebsstrangs natürlich nicht so gut ist wie ein batterieelektrisches Fahrzeug. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass dann die Fahrzeuge vielleicht preisliche Veränderungen sehen im Angebot. Und all diese Faktoren führen dazu, dass also da ganz unterschiedliche Ergebnisse und kein eindeutiger Trend abzuleiten ist im Bereich in Technologie. In den anderen beiden Indikatoren ist eigentlich der Trend ganz klar und das ist auch der Trend, den wir so selber für uns erleben. Die Elektromobilität geht steil nach oben. Also im Markt bewerten wir ja die Neuzulassungszahlen gemessen an den Gesamtzulassungszahlen im jeweiligen Land. Und da ist es ersichtlich, dass es in den letzten Jahren wirklich konstant gewachsen ist und gerade wenn wir jetzt über die letzten 2 Perioden sprechen, dann wirklich eklatant nach oben geschossen ist. Und auch im Bereich Industrie, natürlich mit zunehmenden Zulassungen muss auch die Produktion und der industrielle Fußabdruck da steigen, sehen wir eigentlich auch in allen Nationen, die wir hier betrachten, einen starken Anstieg. Vielleicht ist da zu erwähnen, dass Italien so ein bisschen hinten an ist. Also ich habe es eingangs gesagt, Japan ist das Schlusslicht, das erste Mal jetzt im Index 2021. Davor hatten wir immer Italien auf dem letzten Platz und das liegt ja so ein bisschen leider daran, dass in allen 3 Indikatorbereichen da keine guten Bewertungen zu sehen sind. Im Bereich Technologie ist es einfach ein sehr, sehr enges Fahrzeugportfolio, wo die OEMs jetzt erst anfangen, das zu diversifizieren und die Fahrzeugproduktion auch aufgrund dieses kleinen Portfolios sehr, sehr klein ist. Der andere Faktor im Bereich Industrie, die Zellfertigung nicht vorhanden ist. Und im Bereich Markt die Neuzulassungen auch in den letzten 5 Jahren immer auf einem sehr geringen Niveau waren, wenn man jetzt vom letzten Jahr einmal absieht. Das heißt, man sieht schon anhand dieser verschiedenen Beispiele, die ich zeige, es sind ganz viele Einflussfaktoren, die da bewirken, dass ganz spannend ist, wenn man die historischen Werte auch mal in Kontext setzt zu den aktuellen Ergebnissen.
Hat sich also viel verändert in den letzten Jahren. Als Leitmarkt und großer Treiber der Elektromobilität galt ja immer China. In euren jetzigen Prognosen liegt der zu erwartende Elektroanteil bei rund 15% für 2025 und für Europa wird da inzwischen sogar mehr erwartet. Würdest du daher sagen, es war etwas voreilig, China als Leitmarkt zu sehen?
Genau, das sind die Prognosen. Für 2025 wird es prognostiziert, dass da 15% Anteil in China sein sollen. Klar, das aktuelle Ergebnis zeigt insbesondere in Europa ein deutlich größeres Potenzial bei den Neuzulassungen. Allerdings sehe ich nicht, dass China als Leitmarkt jetzt kurzfristig in Anführungsstrichen gefährdet ist, also dass seine Position als Leitmarkt weiterhin behalten wird. Aus zwei Gründen. Einerseits sind Marktanteile natürlich immer relativ zu sehen und wenn wir in absoluten Zahlen sprechen, ist China da immer noch ganz weit vorne. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass in Europa auch die Prognosen durch verschiedene Gesetzgebungen, aber auf der anderen Seite auch Incentives, die von den Regierungen kommen, kurzfristig natürlich auch der Veränderung unterlagen. Das heißt, ich glaube, dass die Prognosen schon alle in die richtige Richtung gehen. Wir müssen natürlich aber auch berücksichtigen, dass sowohl in China als auch in Europa weiterhin verbrennungsmotorische Fahrzeuge produziert werden. Sie werden gebraucht, sei es für den internen Markt, aber auch für den Export. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir also da nicht ausschließlich Elektrofahrzeuge sehen. Also ich glaube nicht, dass es voreilig ist, China als Leitmarkt hier noch zu betrachten. Um nochmal auf das Gesamtergebnis zurückzukommen, auch wenn jetzt beispielsweise Deutschland am aktuellen Ergebnis im Markt ganz weit vorne liegt, ist China immer noch auf der Gesamtbewertung im Platz 1. Das heißt, China ist in der absoluten Produktion ganz weit vorne. Es ist nicht nur bei der Fahrzeug-, sondern auch bei der Zellproduktion entsprechend Weltführer und die Technologie, anfangs auch erwähnt, verbessert sich stetig und der Markt in absoluten Zahlen ist der stärkste der Welt. Also ich glaube, China ist kurz- und auch meines Erachtens mittelfristig klar der Leitmarkt und ein großer Treiber. Auf der anderen Seite, ich stimme dir voll zu, Europa holt auf. Europa hat sehr, sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt und auch der Markt nimmt es an. Also das Thema Elektromobilität in Europa hat wirklich an Momentum gewonnen.
Im Dezember 2020 gab es einen Elektroanteil von 20,5% in Europa. Wie schätzt du die Entwicklung für dieses Jahr ein? Die Corona-Pandemie beeinflusst ja die ganze Welt und die Wirtschaft. Denkst du, das hat auch Einfluss auf den Elektromobilitätsmarkt?
Ganz klares und definitives Ja. Wir haben verschiedene Faktoren, die jetzt im letzten Jahr zusammengekommen sind. Also die 20,5% ist natürlich ein Riesenanteil. Man muss sich vor Augen halten, wir sprechen hier über batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Das heißt, hochelektrifizierte Fahrzeuge mit 20,5% in den Neuzulassungen über Gesamteuropa. Das ist eine Riesenzahl. Man muss es ins Gesamtjahr 2020 vielleicht mal setzen. Da sprechen wir immer noch über die Hälfte, also über 10%. Verschiedene Faktoren sind 2020 zusammengekommen. Also die Corona-Pandemie ein wesentlicher Einflussfaktor aus dem Grund, dass die absoluten Neuzulassungen nicht nur durch den Lockdown, sondern auch durch Zurückhaltung bei Neukäufen zurückgegangen sind, eigentlich in allen betrachteten Märkten, mit Ausnahme der Elektromobilität. Also elektrische Fahrzeuge wurden gekauft und dadurch steigt natürlich der Marktanteil, wenn man das jetzt gegenüber den Gesamtzulassungen gewichtet, der steigt überproportional. Das ist also ein Faktor, warum wir im Dezember da diese hohe Zahl sehen. Der andere Faktor ist klar die Gesetzgebung, die unabhängig jetzt von Corona ist. Die CO2-Emissionen und die CO2-Ziele, die die Europäische Kommission, aber auch die anderen Märkte entsprechend ausgegeben haben, sind ein Treiber für Elektromobilität. Und in Europa war es so, dass 2020 bzw. 2021 ein neuer Zielwert eingeführt wurde und wird und das natürlich dazu geführt hat, dass die OEMs, also die Hersteller, über Kaufanreize, über Rabatte, über zusätzliches Erweitern der Modellpalette schon versucht haben, diese Fahrzeuge in den Markt zu bringen, weil elektrifizierte Fahrzeuge für die Grenzwerteinhaltung und die Zielwertcompliance dann natürlich ganz, ganz wichtig sind. Also das sind zwei Effekte, die wir hier sehen. Einerseits Corona, abnehmende Gesamtneuzulassungen, aber Zunahme bei den elektrifizierten Fahrzeugen, dann und weiter die CO2-Gesetzgebung. Jetzt natürlich der zweite Fragenteil, geht es dieses Jahr so weiter? Also ich glaube, dass wir eine leichte Abschwächung in dieser Wachstumskurve sehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir weiterhin einen steigenden Anteil von elektrischen Fahrzeugen sehen werden. von den 20,5% nehme ich da jetzt mal ein bisschen Abstand und halte mich mal an die 10 über das gesamte Jahr. Also da glaube ich schon, dass das dieses Jahr auch wieder erreicht oder teilweise sogar übererfüllt wird, in Anführungsstrichen. Aus dem einfachen Grund, dass wir weiterhin in Europa und auch in Deutschland natürlich Kaufanreize haben. Das heißt, es gibt Vergünstigungen beim Kaufpreis, die jetzt durch die Corona-Situation auch von der Regierung teilweise kurzfristig nochmal erhöht wurden. Also ein ganz großer Einflussfaktor auf die Neuzulassungszahlen meines Erachtens. Und auf der anderen Seite sehen wir die Strategien und die Roadmaps von den Herstellern, die einfach eine unglaubliche Anzahl von neuen Fahrzeugen in den Markt bringen. Wir haben auch in unserer Studie, in unserer Veröffentlichung, da eine Roadmap aufgestellt, wie viel neue Fahrzeuge pro Land, also von den OEMs des jeweiligen Landes, auf den Markt gebracht werden. Und das ist schon wirklich eklatant. Das sind sehr, sehr hohe Zahlen und das heißt, dass das Angebot stetig steigt, das Preisniveau natürlich auch unter Druck gerät, der Wettbewerb zwischen einzelnen Herstellern wird größer und dass der Kunde also eine verbesserte Auswahl bei einem anzunehmenden verbesserten Preisniveau hat. Und das alles führt eigentlich dazu, meiner Meinung nach, dass wir davon ausgehen können, dass der Trend sich so weiter fortsetzt.
Also kann man sagen, Elektrofahrzeuge werden allgemein beliebter und der Markt wächst. So ein Elektrofahrzeug hat ja auch viele Vorteile, aber auf der anderen Seite wird das Thema ja auch immer wieder kontrovers diskutiert. Da geht es oft um die Themen der Rohstoffe, der Verfügbarkeit. Recycling ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also das Thema ist meines Erachtens wirklich kontrovers zu diskutieren. Auf der einen Seite sehen wir diese Prognosen, auch die ich gerade angeführt habe, von einem sehr, sehr starken Anstieg der Neuzulassungen. Demgegenüber steht so ein bisschen die Frage nach der Rohstoffverfügbarkeit. Also es ist so, dass der Antriebsstrang bei elektrischen Fahrzeugen schon aus ganz anderen Rohstoffen besteht als ein konventionelles verbrennungsmotorisch angetriebenes Fahrzeug. Und diese Rohstoffe sind teilweise, ich sag mal, kritisch, einerseits von der Verfügbarkeit, andererseits von den Abbaubedingungen, andererseits wiederum von den geografischen Schwerpunkten, wo die Vorkommen sind, wo die Reserven sind. Und die Batterien beispielsweise sind sehr, sehr stark in der aktuellen Technologiegeneration auf das Thema Lithium angewiesen. Und wenn man das hochrechnet, ist es so ein bisschen fraglich, ob die Lithiumreserven, die insbesondere im südamerikanischen Raum liegen, also beispielsweise Bolivien hat da sehr große Vorkommen. Also ob das erstens ausreichend in der absoluten Zahl und zweitens, ob es so schnell erschlossen werden kann, wenn wir über Ressourcen sprechen, die da auch gehoben werden müssen, wie die Fahrzeugproduktion ansteigt. Das heißt, wir sprechen hier schon von einer gewissen Ungewissheit hinsichtlich einer Versorgung in der Lieferkette beziehungsweise einer Ungewissheit hinsichtlich der Entwicklung der Rohstoffpreise. Also eine Knappheit bedingt natürlich da auch immer einen Anstieg potenziell. Das Thema Lithium, ja. Dann ist das Thema Graphit beispielsweise und Kobalt sind zwei andere Rohstoffe, die wir für die Batterien brauchen. Kobalt sehr stark im afrikanischen Kontinent, da sind die Abbaubedingungen immer unter dem Thema soziale Nachhaltigkeit auch fraglich. Graphit sehr, sehr stark in China vertreten, auch da sind die Abbaubedingungen nicht immer unter den besten Umweltstandards, das muss man offen sagen. Und das ist natürlich auch so vor dem Thema Hintergrund Nachhaltigkeit immer zu diskutieren. Genauso das Kupfer, was wir für die Wicklungen in Elektromotoren brauchen. In Chile eine Riesenmine in der Atacama-Wüste, die sehr, sehr viel Wasser braucht. Also sehr viele Ressourcen, Rohstoffe, aber auch soziale Faktoren, die da diskutiert werden müssen hinsichtlich dem Thema Nachhaltigkeit. Und das bewirkt natürlich auch einerseits die eben erwähnte Unsicherheit hinsichtlich der Kostenentwicklung. Auf der anderen Seite schreiben sich sehr viele Hersteller gerade selbst auf die Fahne, dass sie nachhaltiger werden wollen. CO2-Neutralität ist natürlich immer ein Wirkindikator, den man sich da vornehmen kann. Auf der anderen Seite, wie eben schon gesagt, Nachhaltigkeit hat ganz viele Wirkungskategorien, Wasserverbrauch, soziale Verträglichkeit etc. Und diese Faktoren gilt es schon kritisch zu hinterfragen und zu bewerten, wenn man über das Thema Elektrofahrzeuge spricht. Und deshalb gibt es ja auch sehr viele Studien in den letzten Jahren, die das Thema gegenüber Verbrennern bewerten, also Lebenszyklusanalysen, die diese Wirkindikatoren, sei es CO2 oder andere, gegenüberstellen über den gesamten Lebenszyklus, nicht nur die Produktion, die Nutzungsphase, aber auch das Recycling, was immer wichtiger wird, insbesondere vor dem Thema dieser Rohstoffknappheit. Ja, also wenn wir Rohstoffe nicht primär gewinnen können, ist Recycling natürlich immer eine sehr, sehr gute Sekundärquelle und da ist es auch so, dass die Hersteller verstärkt die Strategie fahren, ganzheitlich zu denken, das heißt auch, technologische und ökonomische Modelle erarbeiten, wie sie die Rohstoffe wieder aus ihren Produkten gewinnen können und wieder nutzen können, sei es das Lithium oder sei es das Kupfer. oder sei es die seltenen Erden, die in permanent erregten Synchronmaschinen, also den Elektromotoren, zum Einsatz kommen. Und auf der anderen Seite, ja, neben den Selbstverpflichtungen der Hersteller ist auch die Gesetzgebung da entsprechend aktiv und überlegt, wie man die Nachhaltigkeit oder auch die Emissionen ganzheitlicher bewerten kann. Das heißt, das Elektrofahrzeug, was sicherlich im lokalen Betrieb emissionsfrei ist, da etwas mehr hinsichtlich Produktion oder auch aber die Produktion von Strom, aber auch das Produktion von den Fahrzeugen bewerten kann und reglementieren kann. Im Moment sind diese eben erwähnten CO2-Gesetzgebungen rein auf die Nutzungsphase und rein auf die Tailpipe-Emissions, das heißt das, was hinten aus dem Fahrzeug beim Fahrbetrieb rauskommt, beschränkt. Und wenn also da jetzt ein Wechsel der auch der Gesetzgebung hin zu Einbeziehung von Produktions- und Recyclingphase kommt, dann wird das ganze Gefüge schon nochmal verändern. Und ja, die Aktivitäten der Hersteller zeigen, dass das auch auf deren Agenten ist und dass das Thema wirklich von strategischer Relevanz ist. Und deshalb sind wir bei der FKA und bei uns im Team auch zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit, also nicht nur hinsichtlich Effizienztechnologien wie Leichtbau oder Elektromobilität unterwegs, sondern auch immer in der Diskussion, wie nachhaltig ist eine Technologie, ein Konzept, was man bewertet und entwickelt über den gesamten Lebenszyklus.
Und das heißt, sind Elektrofahrzeuge wirklich nachhaltiger als Verbrenner, wenn man jetzt die ganzen Faktoren, die du gerade beschrieben hast, da reinnimmt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die erste Frage, die ich als Gegenfrage in die ich richten müsste, in welcher Kategorie sprechen wir jetzt über das Thema Nachhaltigkeit? Weil das ist auch in der öffentlichen Diskussion natürlich nicht immer ganz trennscharf zu sehen. Das Thema Nachhaltigkeit wird ist immer so als grüner Begriff irgendwo hingeschrieben, aber ich habe es eben schon erwähnt, es hat ganz, ganz viele Facetten. Was im Moment im Fokus steht, ist aufgrund des Klimawandels sicherlich das CO2 und seine Äquivalente. Das heißt, auch andere Stoffe, die den Treibhauseffekt fördern. Da ist es im ersten Schritt natürlich sinnvoll, dass man die emissionsfreie Nutzungsphase der Elektrofahrzeuge da ja nutzbar macht und auf den Markt bringt. Heißt wirklich steuerbar macht durch den Einsatz der elektrischen Energie, die im Fahrzeug eingesetzt wird, wie hoch die Emissionen in der Nutzungsphase sind. Und steuerbar meine ich natürlich, dass man versucht, möglichst CO2-arme Energieträger zu nutzen, um die elektrische Energie für das Fahrzeug da bereitzustellen. Das ist der erste Punkt. Und auf der anderen Seite muss man die Wertschöpfungskette, das heißt das Thema Produktion, wirklich angehen und schauen, dass man die Nachhaltigkeit da sicherstellt, dass nicht nur der Abbau ressourcenschonend ist, sondern auch das ganze Thema Zusammenbau, Produktion etc. Und da sind die Hersteller auch gerade dabei, dass man also wirklich auf erneuerbare Energien im Produktionsprozess umstellt, genauso wie ein Lieferantenmonitoring und diese Nachhaltigkeit da sicherstellt. Und wenn man es jetzt mit einem Verbrenner vergleicht, da gibt es aufgrund dieser ganzen Aspekte wirklich ganz, ganz viele Szenarien, wie man es gegenüberstellen kann. Und die Frage, um sie kurz zu beantworten, ist mit Ja zu beantworten. Sie sind nachhaltiger. Es kommt nur darauf an, wann man den Break-Even sieht. Also man muss ein Elektrofahrzeug sicherlich mehrere 10.000 Kilometer bewegen, um dann über den gesamten Lebenszyklus, wenn man jetzt mal vom Wirkindikator CO2 ausgeht, da eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Aber das skaliert natürlich auch mit der Größe der Batterie. Ich habe es eben schon gesagt, was da alles für Stoffe drin sind und wie die abgebaut werden. Je optimaler eine Batterie an die Nutzung angepasst ist, desto schneller ist ein Elektrofahrzeug nachhaltiger. Das heißt, auch der Endkunde muss verstehen, wenn er einen Wunsch nach Nachhaltigkeit hat, dass er nicht die Reichweite von 5, 6, 700 Kilometern im Elektrofahrzeug braucht, sondern dass er tatsächlich nutzungsbedingt oder Use Case passend seine Batteriekapazität wählt. Je kleiner die Batterie, desto kleiner ist der, ich sag mal, Rucksack, der aus der Produktion an Emissionen mit in dem Fahrzeug ist, den man abbauen muss durch den emissionsfreien Fahrbetrieb. Und wenn der Nutzer versteht und auch technologisch sich die Entwicklung dahin bewegt, dass Ladezeiten verkürzt werden, dass also diese Reichweitenangst immer weiter abgebaut wird, dass die Nutzer das Elektrofahrzeug so von der Kapazität her kaufen, wie sie es tatsächlich nur brauchen, und gerade wir Deutschen neigen ja dazu, immer ein bisschen Reserve im Hinterkopf haben zu wollen oder in der Batterie zu haben. Also da muss, glaube ich, auch im Thema Endkunde was passieren, um im Gesamten das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen.
Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein großes Thema, was man auf verschiedenen Ebenen betrachten muss. Zum Schluss würde ich noch mal gerne zu der Schlüsselkomponente des Elektrofahrzeugs zurückkommen, nämlich der Batterie. Denn darum geht es ja beim Elektrofahrzeug. In dem E-Index habt ihr gezeigt, dass in Deutschland von 2018 bis 2023 mehr Elektroautos gebaut und verkauft wurden oder werden als in den USA die ja wesentlich größer sind. Nummer eins bleibt weiter in China. In Europa gibt es jetzt aber bisher keine große Batteriezellenproduktion. Wie schätzt du die Lage ein? Läuft Europa da vielleicht sogar Gefahr, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommen kann? Oder gibt es schon Lösungen für dieses Problem?
Ja, wie du richtig sagst, das Thema Batterie ist auf jeden Fall als Schlüsselkomponente zu werten. Und wir sehen es auch in der aktuellen Situation, dass Abhängigkeiten von bestimmten Komponenten oder Rohstoffen natürlich die Gefahr bieten. Gerade in so einer ja wirklich außergewöhnlichen Krisensituation, aber auch vor dem Hintergrund immer steigender Produktionszahlen, die wir eben schon andiskutiert haben, ist es so, dass sicherlich der Schwerpunkt von der Batteriezellenproduktion aktuell in China liegt. Die sind also, wenn man jetzt diesen Prognosezeitraum von 18 bis 23 mal nimmt, gehen wir davon aus, dass 2023 ungefähr 70% aller Batteriezellen in China produziert werden. Und Japan und Südkorea, die ehemaligen Top-Player, die sind zwar auch noch immer mit dabei, aber China ganz klar wirklich zeigen diese Zahlen auf der Nummer 1. Und Europa ist wirklich bisher noch nicht signifikant von seiner Zellproduktion vertreten. Auf der anderen Seite sehe ich diese Gefahr der Lieferschwierigkeiten begrenzt, weil die Hersteller das natürlich so ein bisschen auf dem Schirm haben und versuchen sehr, sehr intensiv über Verträge sich da entsprechend abzusichern. Das ist die erste Lösung, die natürlich nicht auf den sichersten Beinen steht und deshalb versuchen auch verschiedene Hersteller, aber auch andere Zulieferer im Moment in Europa auch eine Zellproduktion aufzubauen. Also wir sehen eine Ankündigung von VW, die 240 Gigawattstunden Produktionskapazität installieren wollen. Tesla hat jüngst auch ja veröffentlicht, dass mit dem Werk in Grünheide nicht nur Fahrzeuge produziert werden sollen, sondern dass auch kurz- bis mittelfristig in Deutschland auch eine Zellproduktion aufgebaut werden soll. Wir sehen neue Player, die kommen, die von beispielsweise Varta, die jetzt einen Schwerpunkt auch, sagen wir mal, Automotive-Sparte bisher in 12-Volt-Starterbatterien haben, die auch gesagt haben, das Thema Traktionszellenproduktion ist interessant. Northvolt ist ein Player aus Nordeuropa. Also es gibt, wie man sieht an den Beispielen, Aktivitäten, es gibt Absichtserklärungen, es gibt auch von der Regierung, von der Politik entsprechende Fördermöglichkeiten und Fördertöpfe, die das ganze Problem schon mittelfristig da angehen wollen. Es ist natürlich so, dass es auch absolut notwendig ist. Die Kapazitäten müssen ausgebaut werden, wenn man also diese selbst prophezeiten Stückzahlen tatsächlich auch produzieren will. Ja? Diese Hersteller da eine gewisse Absichtserklärung haben von Anteilen, die sie elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt bringen wollen, dann müssen weltweit ganz klar die Kapazitäten für die Batterieproduktion ausgebaut werden. Was aber auch zur Folge hat, dass vielleicht aus Endkundenperspektive gesprochen da noch Potenzial hinsichtlich des Preises ist. Das heißt, wenn also da entsprechende Skaleneffekte hin abgebildet werden, dann ist die Möglichkeit auch, dass Batterien noch günstiger werden. Also vor einigen Jahren haben wir über Batteriepreise pro Kilowattstunde gesprochen, die im Bereich zwischen 200 und vielleicht Richtung 150 Dollar pro Kilowattstunde gingen. Inzwischen sind 100 Dollar pro Kilowattstunde absolut machbar und erreichbar und inzwischen sind die Prognosen schon Richtung 50 bis 60 Dollar gehend. Das ist also wirklich Wahnsinn, was da an Preisverfall ist. Also wir sprachen, wenn man jetzt nochmal ganz zurückgeht an unsere erste Veröffentlichung 2012, 2013 eher so tatsächlich von 1000 Dollar pro Kilowattstunde. Also das sind schon Riesensprünge, die da gemacht wurden. Das ist einerseits also ein gutes Zeichen, dass die Technologie da weiterkommt, dass die Kapazitäten ausgebaut werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch so ein bisschen unsicher, wie die Rohstoffe, ich habe es eben gesagt, wie die Rohstoffe sich entwickeln und wenn die Rohstoffe plötzlich extrem teuer werden, dann ist vielleicht da auch irgendwann ein Tal erreicht, wo die Batteriepreise dann ein gewisses Level nicht mehr unterschreiten können. Also ich glaube, das Thema Schlüsselkomponente Batterie, natürlich ist der Elektromotor auch sehr wichtig, aber gerade bei der Batterie ist es so, dass es Probleme am Horizont gibt, auf der anderen Seite werden bereits Lösungen erarbeitet und da bin ich eigentlich zuversichtlich für den Standort Europa auch.
Also braucht man sich da erstmal keine Sorgen um Lieferschwierigkeiten der Batterienzellen zu machen. Ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte aus dem E-Index angesprochen. Man kann also festhalten, dass der Markt der Elektromobilität weiterhin wächst. China ist weiterhin ganz vorne als Leitmarkt, aber der europäische Markt holt auf und ein Wachstum wird auch in den nächsten Jahren erwartet. Beeinflusst wurde der Markt in dem letzten Jahr besonders durch die Corona-Pandemie natürlich, aber auch durch die CO2-Gesetzgebung der EU und die Marketingmaßnahmen der Hersteller. Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde natürlich nur einige Punkte der ausführlichen Analyse besprochen. Der gesamte E-Index ist auf der FKA-Website zu finden. Wir verlinken die Seite in den Shownotes. Danke, Alexander, dass du heute im Podcast dabei warst, den spannenden Markt der Elektromobilität etwas näher bringen konntest.
Vielen Dank, Kerstin, dass ich heute da sein durfte, und es hat mir wie beim ersten Mal auch sehr viel Spaß gemacht. Creating ideas and driving innovations. FKR.